Wir befinden uns in der Fastenzeit. Das sind 40 Tage, die Jesus ursprünglich mit Gebet und Fasten in einer Wüste verbracht hat. Und diese Zeit, 40 Tage in einer Wüste im Gebet zu sein, ist es, die Christen überall auf der Welt versuchen nachzuempfinden, indem sie auf Dinge verzichten, auf Nahrung verzichten, auf Sachen, die normalerweise zu ihrem Alltag gehören. Und die Idee dahinter ist, so unser Herz auf das Osterfest vorzubereiten, dem Ganzen noch deutlicher zu begegnen, was das heißt, dass Gott in Jesus zu uns gekommen ist. Ich habe eine Frage an dich, der du hier heute Morgen sitzt. Und das ist jetzt ein kleiner Test, weil ich diese Frage stelle und die Bitte habe, dass ihr euch mal zu eurem Nachbarn wendet, hinter oder vor euch und miteinander euch austauscht über diese Frage. Die Frage heißt, hattest du in deinem Leben schon einmal ein Ereignis, das eine ganz besondere Vorbereitung erforderte? Vielleicht was Medizinisches, vielleicht was Sportliches, vielleicht ein Fest oder eine lange Reise. Und überleg mal, wie sieht deine Vorbereitung für sowas aus? Das ist eine Frage, ja, ich sehe schon die Köpfe schütteln. Also wendet mal euch euren Nachbarn zu und erzählt euch von einem Ereignis, wo ihr euch besonders vorbereiten durftet. Wow, ich höre, ihr seid rege im Austausch. Das ist total schön. Vielleicht ist das ein Thema, was ihr nachher beim Kaffee nochmal wieder aufgreifen könnt. Ich erzähle euch von einem Ereignis, was im Januar zum ersten Mal in mein Leben getreten ist. Eine Person im Raum war dabei, Mareike, du nämlich. Ja, genau. Ich wohne auf dem Dorf. Und mein Nachbar Ralf sprach mich Anfang des Jahres an und sagte, Heike, ich habe dir doch mal erzählt, mir hat auf meiner Kur das Eisbaden so wahnsinnig gut getan. Ich habe das angefangen. Und ich habe eine Gruppe ins Leben gerufen per WhatsApp, die hat den wundervollen Namen Eisbärenkirchbarkau. Willst du nicht mal mitkommen? Wir haben einen See vor der Tür. Und ich fand den Gedanken ziemlich weird, aber auch sehr charmant und dachte, okay, das ist gesundheitsfördernd. Andererseits ist das auch eine nette Möglichkeit, Gemeinschaft mit ein paar Leuten zu haben, die ich einfach gerne mag. Und dann habe ich mich innerlich vorbereitet. Also erstmal auf diese Idee, im Januar in das eiskalte Wasser des Bodkamper Sees zu steigen in meinem Badeanzug. Und nicht nur das, ich habe überlegt, okay, wie komme ich da hin? Ich muss nur einmal über die Straße laufen tatsächlich und dann bin ich am See. Das geht meinem Nachbarn auch so. Also sagte ich irgendwie zu und dann stand er am Sonntag um kurz vor zwei im Bademantel und Badeschlappen vor meiner Tür und wir gingen zusammen mit drei anderen Mutigen im Bademantel über die Straße, wo durchaus auch mal Autos fahren, und standen am See. Es waren zufälligerweise gerade ein paar Wanderer da, die uns sehr verdutzt ansahen. Mitten im Januar Menschen in Bademänteln am See. Ich habe gedacht, mal abwarten, wie das jetzt geht. Ich kann mich erinnern, wie das in der Sauna ist, wenn man da in so ein eiskaltes Wasser reingeht. Also ein bisschen Mut braucht es schon. Das war ja jetzt natürlich nochmal ganz anders. Und es ist wirklich so, dass man als erstes eine bestimmte Atemtechnik nutzt, um sich vorzubereiten. Die kenne ich noch aus dem Yoga, also eine ganz bewusste Atmung, sehr flach. Und dann standen wir zu viert da und auf ein Kommando ging es los. Und wir sind ganz vorsichtig in dieses eiskalte Wasser reingegangen. Also wer das jemals gemacht hat, also innerhalb von wenigen Sekunden spürt man seine Füße nicht mehr. Und dann ist die Herausforderung, 1 bis 4 Minuten bis zur Schulter in diesem Wasser auszuharren. Und auch dafür braucht es eine ganz ruhige Atmung, kein hektisches Einatmen. Ich habe das geschafft. Und ich bin anschließend rausgegangen und war total stolz. Und zur Belohnung gibt es auch noch so ein kleines Ritual, gibt es dann immer selbstgemachten Schlehenlikör von meinem Nachbarn. Ja, das war mein Ereignis. Ihr habt andere Ereignisse in eurem Leben. Das, was uns allen gemeinsam ist, ist, wir bereiten uns vor. Und so gab es einen Mann, der kam auch, um etwas wahnsinnig Wichtigeres, viel Wichtigeres als Eisbaden oder so vorzubereiten. Und ich bitte jetzt mal um das Bild von diesem interessant aussehenden Menschen. Er heißt Johannes. Und in der Bibel finden wir folgenden Text im Matthäusevangelium. Zu dieser Zeit trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der Wüste von Judäa: Ändert euer Leben. Das Himmelreich ist nahe. Es kommt jetzt dem Menschen nahe. Dieser Johannes ist es, von dem es heißt beim Propheten Jesaja: Eine Stimme ruft in der Wüste: Macht den Weg bereit für den Herrn, ebnet ihm die Straße. Matthäus hat an diesem Punkt, wo er das berichtet, über Johannes schon einiges vorher erzählt. Wie nämlich das Kommen von Jesus Christus vorhergesagt wurde, vorbereitet wurde und in der Erinnerung des jüdischen Volkes von Generation zu Generation weitergegeben und bewahrt wurde. Und in all diesen Jahren, Jahrhunderten geschahen immer wieder Wunder. Es fanden alle möglichen Reisen statt, es erschienen Engel, die diesen Prozess begleiteten, während Gott am Werk war, etwas vorzubereiten. In dem Evangelium von Johannes befinden wir uns ungefähr jetzt 30 Jahre später in seiner Zeitlinie und hören plötzlich von einem Mann, der Johannes heißt. Er hat den Beinamen der Täufer, weil er Menschen taufte. Aus den anderen Büchern, die das Leben von Jesus beschreiben, wissen wir, dass Johannes zufälligerweise der Cousin von Jesus war. Obwohl es in den Evangelien nicht so den Anschein macht, dass sie viel Zeit gemeinsam im Haus von ihrer Oma verbracht haben. Und Johannes war ein ziemlich merkwürdiger Kerl, wenn wir nochmal aufs Bild gucken können. Matthäus beschreibt nämlich Folgendes. Er trug ein Gewand aus Kamelhaar mit einem Ledergürtel, der es zusammenhielt. Er aß Käfer und wilden Honig und war insgesamt von seiner Erscheinung ein ziemlich wild aussehender Mensch. Und dennoch verließen die Menschen Jerusalem und Judäa, um zu ihm in die Wüste zu kommen, um seine Predigt zu hören. Denn Johannes hatte zwei Botschaften. Die eine lautete: Kehrt um, wendet euch Gott zu, tut Buße. Buße ist für mich ein echt altes Wort und vor meinem inneren Auge laufen dann diese ganzen Bilder ab, die ich von alten Meistern kenne, die so ein bisschen gräulich, bräunlich sind, gar nicht einladen, sondern so eine richtig düstere Atmosphäre verbreiten. Und wo ich mich ganz klein fühle, ganz wertlos. Deshalb habe ich mal nachgeguckt, woher kommt das Wort Buße, was wir im Deutschen nutzen? Eigentlich kommt es von dem Wort Besserung. Es geht darum, dass ich eingeladen werde, von diesem großen Gott, der mich liebt, etwas besser zu machen. Und im Griechischen, da gibt es das Fremdwort Metanoia. Das bedeutet Umdenken, Sinnesänderung, Umkehr meines Denkens. Und das, finde ich, ist ein großer Schatz in all der Freiheit, die ich habe, mein Leben zu gestalten. Denn ich treffe aus wirklich guten Gründen weitreichende Entscheidungen, die manchmal richtig schlecht sind, weil sie gravierende negative Auswirkungen auf die Menschen haben, mit denen ich zusammenlebe und die sich im Nachhinein wirklich als falsch erweisen, obwohl ich gute Gründe für diese Entscheidungen hatte. Buße bedeutet also, immer in solchen Momenten mir der Gegenwart Gottes bewusst zu sein, dass ich zu ihm kommen kann und sagen, das war wirklich keine gute Entscheidung. Bitte hilf mir, es ein nächstes Mal besser zu machen oder aus diesem noch irgendetwas Gutes zu machen. Das Zweite, was Johannes uns mitteilt, war, dass er wirklich wusste, dass Jesus der Messias war. Messias, das ist auch so ein Begriff, mit dem ich immer wieder hadere. Und deshalb habe ich gedacht, ich gucke auch noch mal wieder nach, damit wir präsent haben, was heißt denn das eigentlich? Gläubige Menschen im Judentum und im Christentum glauben an den Messias. Und zwar den, der Menschen von Unterdrückung und Verfolgung befreit. Und nach dem Glauben dieser beiden Religionen wird der Messias uns für alle Zeiten Frieden bringen und uns in Gottes vollkommene Gegenwart in sein Reich führen. Jüdinnen und Juden glauben, dass das noch aussteht, dass das erst am Ende der Zeiten kommen wird. Aber für uns als Christinnen und Christen ist der Messias schon vor 2000 Jahren erschienen, in der Gestalt von Jesus Christus, der für uns Sohn Gottes ist und sogar Gott selbst. Das Wort Messias kommt von dem hebräischen Begriff Mashiach. Und das bedeutet übersetzt der Gesalbte Gottes. Und in der hebräischen Bibel heißen tatsächlich auch Könige und Priester so, denen bei ihrer feierlichen Ernennung zum Oberhaupt Öl auf ihr Haupt gestrichen wurde. Es gibt noch einen zweiten Begriff, den wir mit Jesus immer zusammenbringen, Jesus Christus. Christos, auch aus dem Griechischen, bedeutet ebenfalls der Gesalbte Gottes. Nach dem Neuen Testament erzählt Jesus uns ganz praktisch und nah als Mensch von Gottes unendlicher Liebe und verspricht uns, dass sein Reich kommen wird. Johannes hat also durch seinen Dienst die Menschen auf Jesus, den Messias, hingewiesen und Jesus, den Christus und Jesus, Gottes Sohn. Er hat nicht auf die Geburt von Jesus hingewiesen, denn die lag ja schon zurück. Jesus war zu diesem Zeitpunkt schon ein erwachsener Mann. Johannes weist uns als Menschen auf das Kommen Jesu hin, als den, der für uns leidet, der sich wirklich zu Menschen gemacht hat und wirklich weiß, was Leiden bedeutet und Traurigkeit bedeutet. Er hat selber erlebt, mindestens dreimal, dass Gott seine Gebete und sein Flehen nicht erhört hat und dass er das aushalten musste und trotzdem spüren durfte, Gott ist gegenwärtig. Johannes der Täufer will uns alle wissen lassen, es wird etwas ganz Besonderes geschehen. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, bereitet dem Herrn den Weg. Und das ist es, wozu ich euch und uns jetzt einladen möchte. Bereitet dem Herrn den Weg. Wenn in der damaligen Zeit ein großer König zu Besuch kam, dann wurde etwas Unglaubliches gemacht. Nämlich der gastgebende König, der ordnete an, alle Straßen, die defekt waren, zu reparieren. Also jedes Loch wurde zugeschüttet, seltsame Kreuzungen wurden beseitigt, unnötige Kurven gerade gemacht, Schlaglöcher aufgefüllt, Brücken repariert und so weiter. Nur damit dieser Gast ungehindert und ohne Probleme, das würden wir uns ja manchmal auch wünschen bei unserem Straßenbau, kommen konnte, zu Besuch kommen konnte. Und ich persönlich denke, dass Johannes in zweierlei Hinsicht von diesen Straßen spricht, von diesen Wegen spricht, die gerade gemacht werden dürfen. Es geht auch um meine eigene Straße, mein Inneres, meine geistliche Erneuerung, die Erneuerung meines Herzens. Und er fordert mich heraus, die Schlaglöcher in meinem Leben zu füllen, die Brücken zu reparieren und die Kurven zu glätten, damit ich tiefer in seine Gegenwart eindringen kann. Und das kann ich tun, indem ich einfach da bin, in seiner Gegenwart, so wie ich bin, mit all dem, was mich umtreibt und in meinem Herzen ist. Und so sind wir eingeladen, jetzt in einer Zeit der Anbetung, alles, was wir haben, Gott zu bringen. Es wird mehrere Lieder geben, die wir hintereinander wegsingen. Und ihr hört mal gut in euer Herz hinein. Ist das etwas, wo ihr einfach sitzen bleiben mögt, um euch das zusingen zu lassen und zusprechen zu lassen? Oder wenn ihr das Bedürfnis habt, aufzustehen und mit eurer eigenen Art und Weise Gott anzubeten, dann dürft ihr gerne an die Seiten euch stellen. Nach 3-4 Liedern wird es eine Pause geben und dann wird Luisa einfach am Klavier weiterspielen. Und in dieser Zeit habt ihr die Möglichkeit, einfach ganz still für euch da zu sitzen und in euer Herz hineinzuhören, gibt es etwas, was ihr Gott bringen mögt. Dafür sind 2 Stationen vorbereitet. Einmal seht ihr hier einen Thronsessel. Ihr bekommt dann was in die Reihen gereicht. Ich sage dann dazu noch was. Und hier ist eine Station für Bitten. Da sind so lange Stabkerzen, die ihr dann anzünden dürft. Ich sage dazu noch ein paar Worte, wenn der Instrumentalteil kommt. Und nun wünsche ich uns allen, dass wir Gottes Gegenwart erleben dürfen. Amen.